SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit Literatur für unruhige Zeiten und mit Musik von Michel Gurewitsch.
You'll never get love by force. The truth will always take its course. Some people really have no shame. It's just an illness with a name. We were having too much fun, drinking coffees in the sun. Someone wanted to be king, came and fucked up everything. Goodbye, my dictator, goodbye. 'Cause everybody knows it's time. You've had more than your share of pie. Goodbye, my dictator, goodbye. It's hard for most to understand.
Goodbye, my dictator, heißt dieser Song auf dem neuen Album It Was the Moment der in Toronto geborenen Musikerin Michel Gurewitsch, die in Kanada als Kind russischer Auswanderer zur Welt kam. Vermutlich darf man diesen Song mit den Zeilen "Cause everybody's sick and tired, we all will be dancing when you die" als unverblümte Kritik an der russischen Putin-Diktatur verstehen. Goodbye, my dictator, goodbye. Das könnte auch eine Hymne werden in politisch unruhigen Zeiten, in denen sich zunehmend autoritäre Politikansätze durchzusetzen scheinen. Was aber haben wir von der Literatur zu erwarten? Auf welche Romane werden wir 2025 ganz besonders schauen? Welche Bücher werden in diesem Jahr die Wirrnisse unserer Epoche angemessen einfangen? Darüber werden wir gleich im Lesenswertmagazin sprechen, genauso wie über die literarischen Gedenktage, die in den nächsten Monaten bevorstehen. Ja, wir schauen zurück, um die Gegenwart, vielleicht sogar die Zukunft etwas besser zu verstehen. Da passt die Musik von Michel Gurewitsch übrigens ganz besonders gut. Einerseits erinnert ihre stimmliche Melancholie an Leonard Cohen oder auch Tanita Tikaram. Andererseits ist Michel Gurewitsch eine Künstlerin, deren Songs grundsätzlich nur im Stream zu hören sind. CDs gibt es keine. Wer unbedingt etwas Physisches in der Hand haben möchte, muss bei Gurewitsch auf die gute alte Schallplatte zurückgreifen. Also auch hier gilt, es gibt eine Zukunft für die Vergangenheit, selbst wenn wir uns für die Gegenwart etwas anderes wünschen. Goodbye, my dictator, goodbye.
We were having too much fun, drinking coffees in the sun. Yesterday life was divine, but now we're going back in time. So goodbye, my dictator, goodbye. 'Cause everybody knows it's time. You've had more than your share of pie. Goodbye, my tormentor, goodbye. Goodbye, my dictator, goodbye. 'Cause everybody's sick and tired.
Das literarische Jahr 2025 hat zwar gerade erst begonnen, aber schon gibt es Bücher, die mit höchstem Lob der Kritik bedacht werden. Etwa der neue Roman des österreichischen Schriftstellers Wolf Haas. Wackelkontakt heißt das Buch, in dem es um einen Trauerredner geht, der auf einen Elektriker wartet. Als der Mann nun endlich die defekte Steckdose repariert, liegt er auch schon tot in der Küche. Besonders merkwürdig ist, dass der verzweifelte Auftraggeber namens Franz Escher ein Buch liest, in dem es um den Mafia-Kronzeugen Elio Russo geht. Der sitzt im Gefängnis und vertreibt sich die Zeit, indem er ein Buch liest, das wiederum von Franz Escher handelt, der auf einen Elektriker wartet, weil seine Steckdose in der Küche einen Wackelkontakt hat. Aha, werden manche denken, ein literarischer Spaß von Wolf Haas, der die Bilder des niederländischen Malers M.C. Escher in Sprache verwandelt hat. Wir haben diesen Roman in der vergangenen Woche im Lesenswertmagazin besprochen und im Feuilleton von der Süddeutschen bis zur FAZ wird das Buch durchweg gefeiert. Der österreichische Literaturprofessor Klaus Kasperger hält die erzählerische Versuchsanordnung von Wolf Haas für ganz große Literatur. Der Wackelkontakt ist für ihn eine ideale Metapher, um die aktuell so flirrenden Gesellschaftsverhältnisse treffend zu beschreiben. Haben wir damit schon einen Anwärter auf die kommenden Literaturpreise? Mit meiner Kollegin Nina Wolf möchte ich nun ein wenig spekulieren. Frau Wolf, mal abgesehen von Wolf Haas, worüber spricht die literarische Welt schon jetzt und welche Themen, welche Bücher erwarten uns in den kommenden Monaten?
Ja, neben Wolf Haas gibt es natürlich noch einen anderen Autor in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, auf dessen neuesten Roman wir gespannt warten, ein Science-Fiction-Roman von Christian Kracht. Im März wird er erscheinen und er wird er heißen. Darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Und sonst mal sehen, was die Literaturlandschaft für gesprächswertige Themen in diesem Jahr für uns bereithält.
Science-Fiction scheint mir sowieso ein Genre zu sein, das derzeit sehr beliebt ist. Zahlreiche Autorinnen und Autoren, die in der Vergangenheit Gesellschaftsromane geschrieben haben, veröffentlichen seit einigen Jahren nun auch Science-Fiction-Geschichten. Haben Sie denn ein Buch, auf dessen Veröffentlichung Sie persönlich ganz gespannt sind?
Wie immer ist meine Leseliste, glaube ich, auch in diesem Jahr länger, als ich Zeit hätte bis Dezember. Aber ein Roman als Beispiel, auf den ich mich sehr freue, ist der neue Roman von Chimamanda Ngozi Adichie. Damit bin ich sicherlich nicht allein. 10 Jahre ist es jetzt her, seit Amerikaner erschienen ist, ihr letzter Roman. Dream Count wird der neue Roman heißen, der am 4. März weltweit zeitgleich erscheinen wird, hierzulande im S. Fischer Verlag. Sonst gespannt bin ich auch auf ein Debüt einer Neuautorin, die wir aber aus einem anderen Kulturfeld kennen, nämlich Sophie Hunger, eine Singer-Songwriterin aus der Schweiz, die jetzt ihren Debütroman vorlegt, auch im März. Bei Kiepenheuer und Witsch, Walzer für Niemanden wird der Roman heißen. Also im März werde ich viel lesen müssen.
In der Eingangsmoderation habe ich gesagt, dass man über die Gegenwart und vielleicht auch die Zukunft einiges lernen kann, wenn man zurückschaut. Welche Gedenktage werden denn das literarische Jahr 2025 prägen?
Wir haben das Jahr ja schon mit Thomas Mann abgeschlossen. 2024 im November war das große Zauberberg-Jubiläum 100 Jahre. Aber der eigentliche große Geburtstag, der 150. Thomas Mann-Geburtstag, der steht ja am 6. Juni für uns an. Das heißt, wir müssen alle uns nochmal die Buddenbrocks vornehmen, weil wir den Zauberberg ja jetzt schon letztes Jahr gelesen haben. Aber nein, wir können uns natürlich auch nochmal mit den Erzählungen und den Essays von Thomas Mann intensiv beschäftigen. Dazu gäbe es ja dann Anlass. Aber um nicht alle Termine vielleicht hier runter zu rattern, hätte ich einen ganz lebenspraktischen Buchtipp an dieser Stelle, nämlich ein kleines Büchlein aus dem Recklam Verlag. Literaturjahr 2025 heißt das. Und dort sind alle wichtigen Termine aufgelistet, auch Werkjubiläen, die dieses Jahr anstehen, zum Beispiel Virginia Woolf's Mrs. Dalloway. Da kann man sich dann nochmal eine sehr hilfreiche Übersicht verschaffen.
Zwei Gedenktage haben wir ja auch hier in der Sendung. Zum einen den 80. Geburtstag von Thomas Brasch und zum anderen den 50. Todestag von Mascha Kalecko. Sind solche Gedenktage denn für Sie ein Anlass, sich tatsächlich mit dem Werk einer Autorin, eines Autors noch einmal zu beschäftigen? Und wann haben Sie das zum letzten Mal getan? Hand aufs Herz.
Natürlich erst im letzten Jahr. Also wir haben ja gerade das große Kafka-Jahr abgeschlossen und da haben wir alle ja mindestens nochmal die dreibändige Kafka-Biografie von Rainer Stach uns vorgenommen. Aber ja, natürlich ist das immer ein guter Anlass, sich nochmal mit den Autoren und Autorinnen genau zu beschäftigen. Und ja, auch in diesem Jahr kann man sich einige Hausaufgaben vornehmen. Ich zum Beispiel habe einen Neujahrsvorsatz, der aber auch nicht so ganz arbeitsintensiv ist. Bis Dezember, bis zum 16. Dezember ganz genau, möchte ich mich nochmal mit den Werken von Jane Austen beschäftigen. Der 250. Geburtstag steht vor der Tür und ja, die 6 Romane von ihr, die kann ich noch bis zum 16. Dezember schaffen, nochmal zu lesen.
Die Romane von Jane Austen habe ich während des Studiums gelesen. Und das ist ja das Schöne an diesen Gedenktagen, dass man in ganz unterschiedlichen Lebensphasen diese Bücher dann nochmal liest und vielleicht auch neu entdeckt. So ist es mir tatsächlich mit Kafka im vergangenen Jahr gegangen. Vielleicht kommen wir zu den Niederungen des Literaturbetriebs an dieser Stelle. Wie in jedem Jahr gibt es zwei große Publikumsereignisse im deutschen Buchbetrieb. Zunächst die Leipziger Buchmesse im Frühjahr und dann im Herbst die Frankfurter Buchmesse. Schauen wir zunächst einmal nach Leipzig. Da gab es in der Vergangenheit doch auch Kritik an erhöhten Standpreisen. Was meinen Sie, welche Bedeutung spielt die Leipziger Buchmesse in diesem Literaturjahr?
Naja, auch in diesem Jahr, Sie sprechen es an, die Standpreise, die hohen, wird sich wieder die Frage stellen, wie sieht es mit den kleineren Verlagen aus, wie sieht es aus mit den regionalen Angeboten, werden die wieder auf der Messe vertreten sein? Und man muss natürlich sagen, die Diskussion um die Standpreise, das ist ja auch nur ein Symptom einer größeren negativen Tendenz in der Verlagswelt. Höhere Energiekosten, gestiegene Papierpreise, weniger Verkäufe im anspruchsvolleren Segment der Belletristik. Was hat das zur Folge? Wie wird es weitergehen in der Verlagswelt? Mehr Unterhaltungsliteratur? Natürlich auch in diesem Jahr ist es dann auch nochmal eine Frage, wer gewinnt die großen Preise, gerade in Leipzig? Wer wird die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Barbie Markowitsch, die ja im letzten Jahr mit dem Preis der Leipziger Buchmesse für Belletristik ausgezeichnet wurde, mit dem Kurzgeschichtenband Mini-Horror, den ich sehr gerne gelesen habe und bin gespannt, ob das Buch, das dieses Jahr ausgezeichnet wird, genauso meinen Geschmack treffen wird.
Es gab ja Kritik an diesem Preis. Ich mochte das Buch übrigens auch sehr gerne. Es gab Kritik, weil man gesagt hat, hier werden beim Preis der Leipziger Buchmesse zunehmend randständige Bücher, die gar nicht so im Mittelpunkt der literarischen Debatte stehen, prämiert. Ich bin sehr gespannt, ob das eine Entwicklung ist, die nun fortgesetzt wird oder ob möglicherweise doch auch die Publikumskracher wieder zum Zug kommen. Das werden wir sehen. Man kann ja sagen, kein Literaturjahr ohne Literaturdebatte. Zeichnet sich denn schon ein Thema ab, das die Leserinnen und Leser auch 2025 zerstreiten wird?
Debatten gibt es ja zum Glück immer, hoffentlich auch ausgeruhte und intelligente Debatten wird es auch sicher in diesem Jahr geben. Literarisch befasst sich die deutsche Buchpreisträgerin Antje Ravik-Strubel mit den Phänomenen unserer Gesellschaft, nämlich mit den medialen Diskursen und Erregungsdynamiken, so ist der Roman angekündigt. Ja, das klingt sehr aktuell. Der Einfluss der Fasane soll der Roman heißen, der im März bei S. Fischer erscheinen wird. Und wer sind die Fasane?
Ja, wir. Das ist ja vollkommen klar. Vielleicht daran anknüpfen. Die Literaturkritik, die Fasane, neigen ja meiner Beobachtung nach in der jüngeren Vergangenheit eher dazu, die Kernkompetenz, also das Kritisieren, etwas zu vernachlässigen. Es wird sich zwar aufgeregt, aber wenn es dann darum geht, wirklich Bücher zu analysieren und auch sprachlich auseinanderzunehmen, dann gerät das ein bisschen ins Hintertreffen. Stattdessen werden auch vielleicht eher schwächere Bücher zu literarischen Großtaten hochgejubelt. Wie beurteilen Sie das?
Es gibt ja schon länger die Tendenz, dass die Kritik sich vom Kritisieren etwas weiter weg bewegt, sondern die Literaturkritik eher einen stärkeren vermittelnden Aspekt gewinnt. Ich finde, das ist in manchen Teilen eine begrüßenswerte Entwicklung. Auch wir als Literaturkritiker, Kritikerinnen, Kulturjournalisten und Kulturjournalistinnen haben ja auch eine vermittelnde Aufgabe der Leserinnen Zukunft, die in den Startlöchern steht und gespannt ist, die Literaturwelt neu zu entdecken, denen einen Zugang zu gewähren und zu zeigen, was kann Literatur alles, was ist die Kraft des Lesens und der Sprache.
Tja, ich glaube, da sind wir in einem Dissens, weil ich glaube, dass die Literaturkritik in der Gefahr steht, zur Reklame zu verkommen. Aber das ist wahrscheinlich ein ganz eigenes großes Thema. Vielleicht schauen wir noch mal so in diese Glaskugel. Wenn wir auf das Jahr 25 zurückblicken könnten, was müsste Ihrer Meinung nach passiert sein, damit Sie sagen, ja, das war ein großartiges Jahr für die Literatur?
Ich bin immer großer Fan davon, ganz utopisch zu denken. Und da würde ich jetzt natürlich antworten, naja, den Krisenmodus, den haben wir hinter uns gelassen am Ende von 2025. Das Prekariat aller Literaturschaffenden, das ist Vergangenheit. Das wäre so eine Idee, um zu sagen, das war ein großartiges Jahr. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch.
Nina Wolf mit einem Blick in die literarische Glaskugel über mögliche Höhepunkte im Literaturjahr 2025. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Otte.
What was that all about then? How easy to find a new distraction. These endings I'll never get used to. What was it? It was the moment. It was the moment. It was the moment. It was the moment.
In Interviews erzählen Raumfahrerinnen und Raumfahrer immer wieder von einem Erlebnis, dass sie nämlich draußen im All mit dem Blick auf die Erde noch einmal anders über die Schönheit, aber auch die Verletzlichkeit ihres Heimatplaneten nachgedacht haben. In dem Roman Umlaufbahn der englischen Schriftstellerin Samantha Harvey befinden sich 6 Menschen auf einer Raumstation im Weltall. Körper und Geist befinden sich in mehrfacher Hinsicht in einem Schwebezustand. Das scheint auch für die Prosa der Autorin zu gelten, die weltweit gefeiert wird. Orbital, so der englische Originaltitel, erhielt im vergangenen Jahr den renommierten Booker-Preis. Aber wie das manchmal so ist, selbst ausgezeichnete Werke überzeugen nicht alle Leserinnen und Leser. Unsere Rezensentin Antonia Kammerer hat sich den Text jedenfalls etwas genauer angeschaut.
4 Männer und 2 Frauen leben zusammen an einem Ort außerhalb unserer Erde. Trotzdem tun sie erstmal, was die meisten von uns den Tag über tun. Essen, schlafen, arbeiten. Die 6 Astronauten haben feste Routinen, genaue Arbeitspläne und einen streng geregelten Schlaf- und Essensplan. Obwohl diese Abläufe an Alltägliches erinnern, ist auf der Raumstation im All nichts alltäglich. Ein Tag bezeichnet bei uns auf der Erde die Dauer, die der Planet braucht, um einmal um sich selbst zu kreisen. Die Bewohner des Raumschiffs umkreisen die Erde in dieser Zeit 16 Mal.
Ein neuer Tag. Aber einer, der 5 Kontinente mit sich bringt. Herbst und Frühling, Gletscher und Wüsten, Wildnis und Kriegsgebiete. Während sie die Erde umrunden, durch Anhäufungen von Licht und Dunkelheit reisen, sich der verwirrenden Arithmetik von Schubkraft und Fluglage, der Geschwindigkeit und den Sensoren hingeben, ertönt alle 90 Minuten der Peitschenknall eines neuen Morgens.
Die Normalität, wie wir sie hier auf der Erde kennen, wird also lediglich simuliert. Auch, damit Körper und Psyche der 6 Crewmitglieder überhaupt eine Chance haben, in der ungewohnten Sphäre zurechtzukommen. Nicht nur das Erleben des veränderten Tag-Nacht-Rhythmus, auch die Abwesenheit der Schwerkraft, das ständige Schweben, bewirkt bei den 6 Protagonisten ein vollkommen neues Körpergefühl, mit dem mehr als nur lästige Kopfschmerzen und wiederholte Übelkeit einhergehen. Auch das Denken nimmt neue Formen an und spinnt mitunter spannende Überlegungen.
Oft weiß sie nicht, was sie Familie und Freunden zu Hause erzählen soll, hat sie festgestellt. Die kleinen Dinge sind zu banal, der Rest zu überwältigend. Dazwischen scheint es nichts zu geben. Sie denken viel darüber nach, wie es möglich sein kann, so schnell zu reisen und doch nirgendwo anzukommen.
Wie sich diese Reise, dieses Leben abseits der Erde anfühlt, das versucht der Roman von Samantha Harvey einzufangen. Er beschreibt die herausfordernden Konditionen für die Crew und befremdende Umstände wie das Wiederaufbereiten von Urin zu Trinkwasser. Es geht um das Leben abseits von Komfort, Heimat und Familie. Allerdings kratzt die Autorin beim Beschreiben der Protagonisten lediglich an der Oberfläche dessen, was diese Menschen tatsächlich ausmacht. Und die Gedanken des einen könnten genauso auch die eines anderen sein. Hier und dort werden Einblicke in die Lebensgeschichte von Roman oder die Kindheitserinnerungen von Shi gegeben, aber statt nah an die Figuren heranzutreten, verliert sich die Erzählstimme in ausschweifenden Sinnbildern.
Ihr Herz und Pietros schlagen als einzige im All. Zwischen der Erdatmosphäre und so weit hinter dem Sonnensystem, wie man es sich nur vorstellen kann. Ihre beiden Herzschläge eilen friedlich durch den Weltraum, befinden sich nie zweimal am selben Ort, werden nie an denselben Ort zurückkehren.
Umlaufbahn wurde mit dem Booker Prize 2024 ausgezeichnet. Die Jury lobte die Sprache der Lyrik und Schärfe. Der poetische Klang ist in jedem Fall präsent, die Schärfe beim Erzählen von inneren Zuständen und in den Dialogen zwischen den Figuren ist dagegen eher selten zu erkennen. Dafür schweift die Autorin zu oft ins Universelle ab.
Die menschenlose Klarheit von Land und Meer, die Art, wie der Planet zu atmen scheint. Ein ganz eigenes Lebewesen. Die Perfektion der Welt, ihre gleichgültigen Drehungen im gleichgültigen Raum, die alles Sprachliche transzendieren.
Das Buch setzt ganz auf ein redundantes Umschreiben von Bildern und Zuständen. Dass dabei die Figuren so sehr in den Hintergrund treten, ist schade, denn damit verstärkt sich von Satz zu Satz der Eindruck, den sprachlichen Ambitionen der Autorin folgen zu müssen, statt glaubhaft in das Erleben der sechs Protagonisten einzutauchen.
Antonia Kamara über den Roman Umlaufbahnen von Samantha Harvey, der in deutscher Übersetzung von Julia Wolf bei DTV erschienen ist.
Your eyes are now faded from memory. The ache no longer overwhelming. Takes two to stoke the fires of unreality. What was it? It was the moment.
Sie hören SWR Kultur mit dem Lesenswert-Magazin und es geht in dieser Sendung vielfach um den literarischen Erfahrungsschatz der Vergangenheit, mit dem wir die Gegenwart vielleicht etwas besser verstehen können. Die französische Schriftstellerin und bildende Künstlerin Claudie Unzinger wurde 1940 im Elsass geboren. Im April wird sie also 85 Jahre alt. Seit den 1970er Jahren publiziert Unzinger Romane und Erzählungen. Ihren größten Erfolg feierte sie allerdings in ihrem Heimatland erst im Jahr 2022. Der Roman »Ein Hund an meiner Tafel« wurde nicht nur mit dem Prix Féminin ausgezeichnet, einem Literaturpreis, der von einer ausschließlich weiblich besetzten Jury vergeben wird. Das Buch wurde in Frankreich auch zu einem Bestseller. Nun ist »Ein Hund an meiner Tafel« in der Übersetzung von Timea Tancot auch auf Deutsch erschienen. Mein Kollege Christoph Schröder hat den Roman gelesen. Herr Schröder, im Mittelpunkt der Geschichte steht ein altes Paar, Sophie und Grieg. In welcher Lebenssituation treffen wir die beiden an?
Es ist ein altes Paar in doppelter Hinsicht tatsächlich. Also die beiden sind seit 60 Jahren zusammen, sind beide um die 80 Jahre alt, nennen sich auch gegenseitig nur noch die Gefährten. Und sie haben sich vor 3 Jahren, bevor die Handlung einsetzt, in ein einsames Haus in den Vogesen zurückgezogen. Das liegt in einem Wald. Sophie nennt diesen Wald Les Bois Bannis, also den Wald der Verbannten. Sie ist Schriftstellerin, Sophie, und Grieg ist Leser. Die beiden haben einen komplett unterschiedlichen Lebensrhythmus. Er schläft tagsüber und liest in der Nacht, so noch einmal die großen Klassiker Rousseau, Dostojewski. Und sie streift tagsüber durch die Wälder. Sie protokolliert den Wechsel der Jahreszeiten, registriert die Veränderungen der Landschaft, auch und vor allem auch deren Zerstörungen. Das sind zwei Leben, die sich dem Ende zuneigen und die auch nur noch wenige Berührungspunkte haben. Und trotzdem nennt Sophie, und das finde ich sehr schön, einen unbeugsamen, geliebten Jungen. Da ist also schon noch etwas da, aber es ist unter sehr vielen Schichten mittlerweile verschüttet.
Sie haben es angedeutet. Erzählt wird eine Art Weltflucht, die zugleich ein Rückzug in die Natur ist. Welche Rolle spielt denn diese wilde Landschaft, in der die beiden nun leben?
Es ist tatsächlich, kann man sagen, der Begriff des Nature Writing wird ja mittlerweile sehr weit gefasst und In einer erweiterten Definition kann man sagen, das ist Nature Writing, was Claudie Unzinger da macht. Diese wilde Landschaft der Vogesen, die tatsächlich noch recht unberührt und vor allem menschenleer ist, wird sehr anschaulich beschrieben. Claudie Unzinger ist auch bildende Künstlerin. Sie hat in den 2000er Jahren großformatige Kunstwerke hergestellt, die heißen Page d'Herbe, also Kräuterseiten, in denen hat sie versucht, der Natur eine künstlerische Sprache zu geben. Und das versucht in vielen Passagen auch Sophie, eine solche Sprache für die Natur und vielleicht auch mit der Natur zu finden, in Beschreibungen, in Beobachtungen. Und ein zentrales Motiv dieses Romans ist das Schuldgefühl, die Resignation am Ende eines Lebens, den Eindruck zu haben, die Welt in einem versehrten Zustand für die nachfolgenden Generationen hinterlassen zu haben. Es gibt so Andeutungen, dass die beiden, also Sophie und Grieg, einmal so als engagiertes, urbanes Intellektuellenpaar gestartet sind. Die wollten schon einmal was mit der Welt anfangen und zum Besseren hin. Sie waren engagiert. Und dieser Rückzug ist auch ein Eingeständnis des Scheiterns angesichts einer Welt kurz vor dem Kipppunkt. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Und dann verändert sich etwas. Der Titel des Romans verrät es ja schon. Ein Hund kommt ins Spiel. Woher kommt der und was verändert er dann tatsächlich?
Tatsächlich ist es eine kleine Hündin. Das ist ja ein feministischer Roman. Nein, also es ist eine kleine Hündin. Diese Hündin läuft Sophie in einer regnerischen Nacht unmittelbar vor ihrem Haus über den Weg und folgt ihr ins Haus. Sophie vermeint noch, die Scheinwerfer eines Autos zu erkennen, das sich entfernt. Also möglicherweise ist die Hündin ausgesetzt worden und sie ist misshandelt worden. Sie hat Verletzungen an ihrem Geschlechtsteil im Genitalbereich. Also sie ist ebenfalls ein Stück von Menschen misshandelter Natur. Sophie tauft die Hündin Jess nach den letzten Worten der Molly Bloom im Ulysses und nimmt sie auf. Und kurz darauf verschwindet dieser Hund dann wieder, diese Hündin, und taucht einige Zeit später plötzlich noch einmal auf und dann bleibt sie. Ja, und diese Hündin verändert etwas im Verhältnis der beiden Menschen, also von Grieg und Sophie. Es verändert sich etwas ganz unmerklich. Sie kommen sich wieder näher. Sie schlafen wieder gemeinsam in einem Bett, das er baut, aus alten Zeitungen übrigens. Sie haben ein gigantisches Zeitungsarchiv und er baut dann ein neues Bett für die beiden. Und die Hündin liegt neben ihnen und Sophie denkt einmal, das ist ein aufgesammeltes, gerettetes, versorgtes, nichtmenschliches Wesen. Und vielleicht für sie auch ein Symbol dafür, dass im Kleinen doch noch etwas zu retten ist. Das ist eine sehr anrührende Szene, wobei ich gestehen muss, dass ich von Hunden auch sehr leicht zu rühren bin.
Ein Bett aus Zeitungen, was für ein Bild, vor allem in der digitalisierten Welt, in der die Zeitungen auszusterben drohen. Der Titel ist auch eine Anspielung auf die neuseeländische Autorin Janet Frame und deren Roman Ein Engel an meiner Tafel. Was hat es damit auf sich?
Ja, Janet Frame, eine neuseeländische Autorin, 1924 geboren, 2004 gestorben, war auch mal Anwärterin auf den Literaturnobelpreis, hat ihn natürlich wie alle Anwärterinnen und Anwärter nicht bekommen. Janet Frame hat 7 Jahre in einer geschlossenen Nervenheilanstalt verbracht, weil man ihr fälschlicherweise die Diagnose Schizophrenie gestellt hatte. Man hat sie dort fürchterlich gequält mit Elektroschocks. Sie lebte dann nach ihrer Entlassung mehrere Jahre in einer Gartenhütte auf dem Grundstück eines Freundes und schrieb dort: Ein Engel an meiner Tafel ist ihr bekanntester Roman. Er wurde von Jane Campion verfilmt. Und Sophie in Claudie Unzingers Roman liest die Bücher von Janet Frame. Sie ist tief beeindruckt von ihnen. Sie sieht in Frame tatsächlich eine Schwester. Frame schreibt, sie sei kein Mensch, sondern ein Zugvogel. Und Sophie erkennt sich in dieser Charakterisierung wieder. Und in diesem Bild wiederum spiegelt sich auch die ausgesetzte Hündin. Daher der Titel des Romans.
Das klingt, wenn man das so hört, fast ein wenig sentimental. Wie ist das Buch geschrieben? Sind wir tatsächlich nahe am Rührstück?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich war, das habe ich gesagt, an einigen Stellen gerührt. Aber der Roman hat nichts Pathetisches und er hat auch nichts Sentimentales. Der Blick der Autorin auf ihre Erzählerin ist unverklärt. Sophie schaut sehr nüchtern auf sich selbst, auf ihre Umgebung. Und ich glaube, das ist entscheidend. Sie hat aber noch nicht alle Hoffnung fahren lassen. Und sie stellt sich existenzielle Fragen, wie die beispielsweise, ob Literatur noch Kraft hat und ob ihr eigenes Schreiben noch sinnvoll ist. Und die Antwort auf diese Fragen ist der Roman, den wir hier vor uns haben.
Sie sagen, es geht um das Schreiben in dem Roman. Vielleicht schauen wir uns deshalb den Stil der Autorin noch etwas genauer an. In welcher Sprache ist denn die Prosa gehalten?
Die Sprache ist sehr unprätentiös auf der einen Seite, aber andererseits durchaus, wir sehen das beispielsweise ja auch bei dem Namen der Hündin, immer wieder durchsetzt von literarischen Anspielungen. Es ist eine gebildete Sprache, das kann man schon sagen, eine Kunstsprache, aber sie wirkt zu keinem Zeitpunkt manieriert, sondern es ist einfach eine erfahrungsgesättigte, reflexive Sprache einer erfahrenen und alten Leserin, die die Erfahrungen ihres Lebens und die Erfahrungen ihrer Lektüren wiederum in Text umsetzt. Das heißt, dieses Buch ist eigentlich recht einfach zu lesen, aber man kommt immer wieder an Punkte, in denen man auch von dieser Sprache mitgenommen wird und dann in so einen Reflexionsraum hineingezogen wird.
Vielleicht ist diese Frage etwas pädagogisch, aber inwieweit kann man denn aus den Lebenserfahrungen der Figuren in Ein Hund an meiner Tafel für unser heutiges Leben lernen?
Naja, vielleicht können wir vor allem für unsere Zukunft lernen von diesen Figuren, von ihrem Umgang mit Altern und mit Krisen. Und es sind sehr schöne Sätze darin, also sehr einfache Sätze. Wenn ich so einen Satz lese wie, wenn es schneit, lesen wir, dann freue ich mich einfach. Und vielleicht klingt das auch ein wenig abschreckend für jüngere Leserinnen und Leser, muss es aber nicht. Es ist wirklich sehr schön, wie Claudie Unzinger im Schreiben auch der Sterblichkeit trotzt und aus dieser fragilen und endlichen Paarbeziehung die kleinen Momente des Glücks noch so herausdestilliert. Es ist nicht unbedingt ein heiterer Roman, aber es ist ein sehr tröstliches Buch.
Wir haben vorhin schon gesagt, in Frankreich ist dieses Buch ein großer Erfolg. Wie wurde das Buch bislang in Deutschland aufgenommen?
Naja, ehrlich gesagt, so gut wie gar nicht. Also ich habe kaum etwas gefunden dazu an Rezeption. Das ist erstaunlich, weil es in Frankreich ein Bestseller war. Es gab bislang in Deutschland kaum Resonanz, soweit ich das gesehen habe. Aber vielleicht können wir ja dazu beitragen, daran noch ein wenig zu drehen. Der Roman hätte das verdient.
Vielleicht ein paar Worte noch zu der Übersetzung. Wie würden Sie die beurteilen?
Das Buch liest sich extrem geschmeidig. Es ist ein eleganter Text, sehr reflexionsgesättigt und aufgeladen. Und es macht Freude, dieser Erzählerin auf ihren Gedankengängen zu folgen. Und da das so ist und da diese Geschmeidigkeit des Textes transportiert wird ins Deutsche, kann ich, glaube ich, nur sagen, dass diese Übersetzung geglückt zu sein scheint.
Christoph Schröder war das über den Roman Ein Hund an meiner Tafel aus dem Französischen von Timea Tancourt. Und das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
My mother is dead. My children don't let me sleep. The money's a problem on perpetual repeat. My wife is angry. My lover's upset. So I take
Dieses Dichterleben war ein Drama. Thomas Brasch, geboren 1945 in England, aufgewachsen in der DDR, siedelte 1976 über nach West-Berlin. 2001 stirbt er an Herzversagen. Brasch war Prosaautor, Dramatiker, Lyriker und Übersetzer. In Westdeutschland wurde er gefeiert für seine Widerständigkeit, für seine Fähigkeit, Bestehendes literarisch zu hinterfragen. Nach seinem Tod geriet er etwas in Vergessenheit, aber vor einigen Jahren erlebte er eine Renaissance durch den Spielfilm Lieber Thomas, der einen sich verzehrenden Dichter zeigt, fast wie eine Kerze, die an beiden Enden brennt. Heute, am 19. Januar, wäre Thomas Brasch 80 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass ist im Surkamp Verlag ein Band mit gesammelter Prosa erschienen, mit literarischen und essayistischen Werken, schon veröffentlichten und nachgelassenen Texten. Der Titel: Du musst gegen den Wind laufen. Frank Hertweg hat das Buch gelesen und erinnert an Thomas Brasch, der im Beitrag auch selbst zu Wort kommt.
Die Spaltung, glaube ich, ist sicher meine Obsession. So Thomas Brasch. Und Spaltung bestimmt sein Leben. Er gehört nirgends ganz dazu. Er ist jüdischer Herkunft. Er fliegt früh von der Universität, an der er Journalistik studiert, wegen existenzialistischer Anschauungen. Er kommt auf die Filmhochschule Potsdam und landet im Gefängnis, weil er gegen den Einmarsch der Sowjets in Prag protestiert. Er muss als Fräser arbeiten und ist doch immer Dichter. 1976 verlässt er das eine Deutschland, um ins andere überzusiedeln. Wieder also Spaltung. Spaltung im Kleinen und im Großen. Und sein berühmtestes Gedicht handelt von nichts anderem.
Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin, will ich nicht bleiben, aber die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen, aber wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin, bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.
Alles dreht sich um das Wort aber. Ein Aber und noch ein Aber und noch ein Aber. Ein Gedicht, das nie zur Ruhe kommt, wie auch sein Autor nicht. Viele Gedichte von Brasch klingen oft ganz einfach, zugänglich, fast liedhaft, immer auch mit dem Mut zum linken Kitsch. Doch seine Reime sind kein ruhiger Hafen, seine lyrischen Texte eher getriebene, kleine, poetische Maschinen, die atemlos vorwärts streben, ohne zu wissen, wo sie ankommen. Da schreibt einer gehetzt um sein Leben, weil nur durch Schreiben Erfahrungen vollständig werden können. Was nicht beschrieben ist, ist nicht. Oder anders, ich schreibe, also bin ich.
Ich schreibe, es hatte ganz simple Gründe, eigentlich. Ehrgeiz, ja, sicher Ehrgeiz und auch das Bedürfnis, Dinge anders auszudrücken. Dinge zu beschreiben, die man nicht leben kann. Dinge nochmal zu erfahren, indem man sie beschreibt, als eine Gegenwehr oder als ein Bedürfnis, etwas nicht zu vergessen, indem man es nochmal lebt, beschreibbar.
1977 erschienen Erzählungen unter dem bald sprichwörtlichen Titel »Vor den Vätern sterben die Söhne«, aber sie durften nur im Westen publiziert werden. Sie eröffnen den neuen Band mit gesammelter Prosa, den der Surkamp Verlag zum 80. Geburtstag gerade herausgegeben hat. Bei ihrem Erscheinen waren sie eine Sensation, eine knappe, dichte Literatur um rebellische Jugend und erschöpfte Arbeiter, fast grob gefügt, wenn man so will, geschweißt, ohne dass die Nähte verdeckt würden. Brasch selber nannte seine Prosa darum im Interview gerade nicht Erzählungen, sondern einen Montageroman. Aber gleichzeitig wurde Brasch zu dem, was er nie sein wollte, der Star-Dissident in Westdeutschland, geliebt von der konservativen Presse. Denn letztlich blieb sein Mein Land die DDR und wenn schon Feind, dann der eigene und nicht der Fremde im Ausland BRD. Irgendwann verlor die Öffentlichkeit das Interesse an ihm und er an der Öffentlichkeit. Er schrieb für die Schublade ohne Kraft zur Ordnung. Tausende Seiten über seine Idee fix, den Mädchenmörder Prunke, die immer noch unveröffentlicht im Nachlass liegen. Was hat ihn an dem interessiert? Das radikale Außenseitertum? Die inszenierten Selbstmorde, die eben doch Morde waren? Oder einfach, dass dieses Mädchenmörderleben um 1900 ein ganz anderes war, sodass man es nicht hätte auf seine Biografie herunterbrechen können?
Also der Brasch hat im Gefängnis gesessen, also muss er gelitten haben, also muss seine Literatur Leidensdruck haben. Das ist also so eindimensional. Außerdem noch dilettantisch.
Denn das ist die eigentliche Tragik des Künstlers Thomas Brasch. Er war immer gefährdet durch sein eigenes Leben, sein Image, gut aussehend, cool, Frauenheld, Dichter, Filmemacher, Rebell, Dissident. Oder wie er einmal bitter bemerkte, Biografie war wichtiger als ein Stück, Gedicht oder Film. Vielleicht ist sogar etwas Wahres dran, dass sein Leben den besten Roman schrieb.
Frank Hertwig über Thomas Brasch, dessen gesammelte Prosa unter dem Titel »Du musst gegen den Wind laufen« von Martina Hanf im Surkamp Verlag herausgegeben wurde, pünktlich zum 80. Geburtstag des Autors.
The harder, the better. I'm at home in the steam. I suspend all decisions with 7 types of cream. I don't speak the language in the city I live. I once followed a girl, now I've ended up here. The weather
is freezing, and I figured it out. Blondes lead you north, brunettes take you south. So make sure your lover comes from a sunny place. I take a shower.
Nach einer aktuellen und repräsentativen Umfrage gelten die Deutschen als vergleichsweise lesefaul. Jede sechste Person liest hierzulande gar keine Bücher mehr. In der Schweiz sieht das übrigens ganz anders aus. Dort liest jede zweite Person mindestens 4 Bücher im Jahr. Zu den verhältnismäßig lesefaulen Deutschen, so die Untersuchung, würde zudem passen, dass sie im europäischen Vergleich die meisten Hörbücher konsumieren. Lesefaulheit hin oder her, wir stellen im Lesenswert-Magazin gerne auch mal ein Hörbuch vor. Heute gibt es einen Ausschnitt aus dem Roman Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es ist eine historische Geschichte. Wir befinden uns in Wien und zwar im Jahre 1753. Ein junger Bursche aus der Provinz tritt als Lehrling in die Dienste des Uhrmachers Servasius Weiß. Er ist überaus begabt, aber seit der Kindheit ein Sonderling. All sein Streben zielt darauf ab, die Welt nach den Gesetzen der Mechanik noch einmal neu zu erschaffen. Er hat sich aber, was nun weniger mit Physik zu tun hat, in die Grafentochter Amalia verliebt. Logischerweise eine unmögliche Liaison. Die beiden haben eine heimliche Liebschaft und treffen sich im Garten der Sommerresidenz Amalias. Rainer Moritz hat im Deutschlandfunk von einem erzählerischen Rausch gesprochen, den diese Prosa entwickelt. Für den Südwestrundfunk hat Regisseur Günter Maurer eine Hörbuchfassung produziert, die online auf SWR Kultur und in der ARD Audiothek nachzuhören ist. Aus dem History-Thriller Der eiserne Marquis, der ursprünglich im Liebeskind Verlag erschienen ist, liest nun Udo Rau.
Doch wann sagte ich je genug? Wann je war ich genügsam? Ohne dass mein Wollen, Sehnen, Begehren alsbald begannen zu lauern, zu lesen auf Zeichen eines möglichen Mehr. Und meine Seelengier strebte nach allem. Nichts mag euch freilich angesichts des vor euch hockenden Wracks ferner jeder Glaubwürdigkeit scheinen, denn das Maß an Vermessenheit, welches ich graue Gruftgestalt einst aufgebracht haben soll, dieser von fader Kost und tatenloser Müßigkeit zugleich ausgezehrte und aufgeschwemmte Leib, dies teigige Antlitz mit den hohlen Wangen, den hohlen Augen, fädig umkränzt von jenem vor der Zeit schlohweißen Haar, mit dem ich zurückkehrte aus dem Hades des Marquis, diese gelblichen Stifte im brüchigen Zahnspalier, diese Schlaffheit, bar jeglichen Willens und Hoffens, das alles sei meins? Sei ich? Nein, auch ich, der ihn inwendigst kennt und durchlitt, finde den Weg nicht, welcher von dieser erbarmenswerten Erscheinung führt, zu jenem, der ich in meiner Erzählung einst war. Doch was bleibt vom stolzesten Schiff, wenn das Schicksal es gegen die Klippen warf, wenn es auf Grund gelaufen und geplündert, von Zeit und Gezeiten, von Brandung und Brand verzehrt und verwittert ward? Beurteilt mich nicht nach diesen kläglichen Überresten, welche ihr hier am letzten Strand meines Daseins findet. Verschließt eure Augen davor und lasst euch von meinen Worten navigieren zurück zu meinen Hochseetagen, als ich mit geschwellten Segeln und glänzend beschlagenem Bug kühn durch die Wellen und Gischt schnitt. Schön war ich einst und jung, und das eine beflügelte dabei nur das andere. Die ranke Gestalt, der volle und nachtdunkle Schopf, das Strahlen der Augen, die schneidige Ebenmäßigkeit des Profils. Ihre Wirkung hätten sie wohl nie gänzlich verfehlt, doch diese gewiss gemindert gesehen, wären sie nicht vermählt gewesen mit der Forschheit, der Fraglosigkeit meiner Jugend. Hatte doch das Schicksal alle Anstalten gemacht, mir vorzugaukeln, die Welt würde sich stets meinem Willen fügen, wenn dieser nur stark genug sei und beharrlich. War ich nicht der Enge des Vaterhauses, des Heimatortes entkommen? Hatte ich nicht meine eigene Bestimmung gewählt, mein Handwerk, meine Kunst? Hatte ich nicht die dumpfen Werkstuben von K. an der T. getauscht gegen einen wahren und großherzigen Meister in der Kaiserstadt an der mächtigen Donau? Und war es mir nicht gelungen, eine eigentlich unerreichbare Göttin zu mir herabzuziehen? Was ich in dieser Überheblichkeit längst sah an Amalia, was ich hörte und spürte an ihr, als wie falsch, als wie widersinnig sie ihre feudale Welt und deren Ordnung erkannte, empfand, sowie ihren brennenden Wunsch, diese Welt und Ordnung ließen sich wandeln, oder es wäre ihrer zumindest ein Entkommen. Jede Faser meines Leibes lebte mit jeder Stunde, die wir unter dem fleischlichen Hauch der Rosen zubrachten, mehr und mehr in sympathischem Zittern dies nach. Wie sehr ich Amalia in meiner wohlgestalten Person die eine Ausflucht, die eine ihr zugängliche Gegenwelt verkörperte. Doch ach, was war ich dabei blind? Blind stets noch wie der Säugling für all das, was Amalia weiterhin unantastbar galt, wo meiner selbst mittels und zwecks meines Begehrens schlicht allen Bestand hätte hinweggefegt. Mein vermaledeiter, verdammender Irrtum war es zu glauben, Amaliens innerer Widerstand genüge, dass sie sich bis zum Äußersten widersetze, dass sie umstoße, übertrete, verhöhne, was ihr ein verfehltes Gesetz geworden. Meine eitle Verblendung war es nicht zu begreifen, dass gleich, wie es in Amaliens Seele wühlte, gleich wie sie in ihren Gedanken aufbegehrte, sie dies dennoch niemals in der Tat vermochte.
Udo Raue las aus dem Roman Der eiserne Marquis, erschienen im Liebeskind Verlag, hier in einer Hörbuchproduktion von Günter Maurer, die bis Anfang Dezember 2025 online auf SWR Kultur und der Audiothek in voller Länge anzuhören ist.
There's no one answer for life. Give me a choice. Both is what I like. I love the East Coast and the West. I need familiar and I need fresh. Give me a palace for a home. I'll get the urge to pitch a tent upon a stone. I need the city and the crowds. I need the wild sacred grounds. There's no one answer for life. Give me the city and I'll crave the countryside. Give me a husband and I'll ask you for a bride. There's no one answer for life.
There is no one answer for life heißt dieser Song der kanadisch-russischen Sängerin Michelle Gurevich. Und diese Musik hätte der Dichterin Mascha Kaleko bestimmt gefallen. Am kommenden Dienstag jährt sich der Todestag der melancholischen Großstadtlyrikerin zum 50. Mal. 1914 kam Mascha Kaleko mit ihren Eltern aus Galizien ins Deutsche Reich. Ende der 20er Jahre entwickelte sie sich zu einer der prägenden literarischen Stimmen in der Metropole Berlin. Ich schrieb und es wurde gedruckt. So brachte sie später ihren kometenhaften Erfolg auf den Punkt. Der war zu Ende, als die Nazis die Jüdin in ihr erkannten. Es folgten Exil, Heimatlosigkeit und die Angst, als Dichterin vergessen zu werden. Was allerdings nicht geschah. Zu ihrem 50. Todestag hat Daniel Kehlmann, der übrigens vor wenigen Tagen 50 Jahre alt geworden ist, eine Auswahl ihrer Gedichte und Prosa bei DTV herausgegeben. Der Band trägt den Titel »Ich tat die Augen auf und sah das Helle«. Eberhard Falke erinnert an die Dichterin und stellt das Buch vor.
Sie kannte die Nächte von Berlin, New York und Jerusalem. Als junge Dichterin saß Mascha Kaleko an den Künstlertischen des romanischen Cafés. Im New Yorker Exil dachte sie nachts an Deutschland und vermisste den Frühling an der Spree. Und in Jerusalem, wo sie seit 1959 mit ihrem Mann lebte, litt sie am Heimweh nach Orten, die nur noch im Traum existierten. In ihrem Gedicht Emigrantenmonolog, das in New York entstand, schrieb sie:
Mir ist zuweilen so, als ob das Herz in mir zerbrach. Ich habe manchmal Heimweh. Ich weiß nur nicht, wonach.
In diesen Versen zeigt sich die Dramatik des Lebens von Mascha Kaleko, denn für sie nahm das Exil als Zustand und Gefühl nie mehr ein Ende. Trotzdem geriet ihr Werk nicht so in Vergessenheit, wie gelegentlich beklagt wird. Nach dem Krieg hatte sie immer wieder Auftritte in der Bundesrepublik. Nach ihrem Tod gab es Neuauflagen und 2012 erschien bei DTV eine vierbändige Gesamtausgabe. Darauf basiert der schöne Auswahlband, den Daniel Kehlmann nun zum 50. Todestag der Dichterin zusammengestellt und mit einem Vorwort versehen hat. Er trägt als Titel die Gedichtzeile »Ich tat die Augen auf und sah das Helle«. Begonnen hatte alles mit einem fulminanten Start. Bereits mit Anfang 20 stieg Mascha Kaleko vom Bürofräulein zur jungen Dichterin auf. Sie beherrschte den Stil der neuen Sachlichkeit. Genauso verstand sie sich jedoch auf ganz eigene Tonlagen zwischen Sarkasmus, Ironie und Wehmut, wenn sie das Großstadtleben der 20er Jahre in Verse fasste.
Ein Kinoliebling lächelt auf Reklamen für Chlorodont und sieht hygienisch aus. Ein paar sehr heftig retuschierte Damen blühen bunt am Hauptportal vom Lichtspielhaus.
Mascha Kalekos Gedichte erschienen in den führenden Berliner Feuilletons. Sie wurden auf Kabarettbühnen gesungen und von der Verfasserin selbst mit viel Lampenfieber vorgetragen. Ich sang einst im Deutschen Dichterwald, Abteilung für Großstadtlärchen, schrieb sie später. Sie konnte so abgebrüht sein wie Erich Kästner, mit dem sie oft verglichen wurde. Und von den neuen Frauen jener Zeit verstand sie ebenso viel wie Irmgard Keun. Den nächsten Morgen nach einer illusionslosen Liebesnacht beschreibt sie so:
Ich zog mich an. Du prüftest meine Beine. Es roch nach längst getrunkenem Kaffee. Ich ging zur Tür. Mein Dienst begann um 9. Mir ahnte viel, doch sagt ich nur das eine. Ich glaube, jetzt ist es höchste Zeit. Ich geh.
Die paar leuchtenden Jahre, wie sie ihre Berliner Zeit nannte, waren 1933 vorbei. Obwohl es noch eine Weile dauerte, bis die Nazis in Mascha Kaleko, die Jüdin, und ihr literarisches Feindbild, die Asphaltliteratin, identifizierten. 1938 floh sie mit Mann und Sohn in die USA und verdiente Geld mit Reklametexten. Von da an überwogen in ihren Gedichten die melancholischen Töne, die wehmütigen Rückblicke, die bitteren Nuancen. Naturbilder wurden für sie gleichermaßen zu Symbolen für das Leiden an Deutschland wie das Heimweh danach. Im Gedenken an die Opfer der Nazis beschrieb sie deutsche Eichen und Äcker als hassenswert. Viel öfter aber waren es die Dramatik von Exil und Fremdheit, die sie in Naturszenen spiegelte. Im Gedicht Herbstlicher Vers heißt es:
Nun schickt der Herr das Leuchten in die Wälder. Grellbunte Brände lodert jedes Blatt. Wie welkt das Herz dem wandermüden Fremden, der nur die Einsamkeit zur Heimat hat.
Auch wenn Mascha Kaleko nicht zu den ganz Großen, sondern, wie sie selbst sagte, zu den zweitbesten Namen zählt, wird niemand, der einmal davon gehört hat, ihre Verse und ihr Schicksal vergessen.
Ein Beitrag von Eberhard Falke war das über Mascha Kaleko und den von Daniel Kehlmann herausgegebenen Band mit Gedichten und Prosa, der zum 50. Todestag der Autorin bei DTV erschienen ist. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe des Lesenswert-Magazins. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen, und zwar auf unserer Homepage swrkultur.de. Die Musik kam heute von Michelle Gurewitsch und ihrem neuen Album It Was the Moment. Für die Technik war Rudyard Hasel zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag.
There's no one answer for life. Give me the city and I'll crave the car.
countryside. Give me a husband and I'll ask you for a bride. There's no one answer for life. There's no one answer for life. Give me a Porsche, I'll still hitch a ride. Give me a beauty and an ugly on the side. There's no one answer, no one answer. There's no one answer for life. That's right.